OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Sieben Jahre und sechs Monate. So lautet das Urteil gegen den selbsternannten Jungunternehmer und Windparkbetrüger Hendrik Holt. Und auch sein Partner Heinz L. und die beteiligten Familienmitglieder wurden zu jeweils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Damit geht wohl einer der spektakulärsten Prozesse im Bereich Wirtschaftskriminalität zu Ende. Wie die Angeklagten auf die Urteilsverkündung reagiert haben, welche offenen Fragen es noch zu klären gilt und was Hendrik Holt und seine Frau Jana für die Zukunft planen. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Mein Name ist Kaschen Duzert und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast. Mein heutiger Gast ist mein Kollege Matthias Nihus, der den Prozess vor dem Osnabrücker Landgericht von Anfang an für uns begleitet und auch darüber hinaus rund um den Fall Hendrik Holt recherchiert hat. Moin Matthias.
Moin, hallo.
Matthias, in Ihren Plädoyers hat die Staatsanwaltschaft für Hendrik Holt 8 Jahre und 5 Monate gefordert, für Heinz L., den Geschäftspartner von Hendrik Holt, 8 Jahre. Die Verteidigung ihrerseits hat für beide nur 7 Jahre gefordert. Für die Schwester stand zum Beispiel auch eine Bewährungsstrafe im Raum. Welche Punkte wurden denn von beiden Seiten jeweils hervorgehoben, um diese Strafmaßforderung zu begründen?
Ja, also im eigentlichen Tatgeschehen gibt es ja schon mal keine verschiedenen Auffassungen zwischen Anklage und Verteidigung. Alle Angeklagten haben ja ihre Taten gestanden. Das ist alles genauso eingeräumt worden, wenn man so will, wie eben auch die Staatsanwaltschaft angeklagt hat. Das ist schon mal das Gute. Und dann geht es eigentlich mehr darum, ja, wie bewertet man das Ganze? Und da gibt es natürlich verschiedene Auffassungen. Wie war man aktiver Mittäter und hat diese Taten gefördert? Oder hat man sich nur der Beihilfe schuldig gemacht? Also nur auf Weisung gehandelt. So, und das musste natürlich an der Stelle präzise herausgearbeitet werden. Und da hatten die Verteidiger durchaus Möglichkeiten anzusetzen. Eine Frage dann ist natürlich auch, inwiefern bei der Strafe andere Vorstrafen noch mit zu berücksichtigen sind. Bei Hendrik Holt beispielsweise ist es so, dass er ja schon vorher beim Amtsgericht Meppen wegen Urkundenfälschung dran war. Wir erinnern uns an den gefälschten Doktortitel. Also das ist dann letztendlich in die Strafe mit eingeflossen. Und bei der Mutter beispielsweise ist es so gewesen, dass sie sich auch wegen Steuerhinterziehung schon zu verantworten hatte. Auch das galt es dann zu einer Gesamtstrafe zusammenzufassen. Ja, und dann gibt es also durchaus auch Dinge zu den Haftbedingungen, die sich strafmildernd auswirken können. Hendrik Holt beispielsweise beklagte, dass er ja von einer Haftanstalt zur anderen mit einem Hubschrauber gebracht worden ist, ihm ein Sack über den Kopf gezogen wurde, damit er nichts sehen kann. Er wusste nicht, dass es Hinweise auf ein Befreiungskommando gab. Er hatte glaubhaft vor Gericht versichert, er habe Todesängste ausgestanden, weil er glaubte, man würde ihn aus den Hubschrauber werfen. So, das ist etwas, was sich letztendlich dann also auch strafmildernd ausgewirkt hat. Genauso wie die Sache mit seinem Geschäftspartner, der im Libanon festgenommen wurde und dort wohl unter recht unmenschlichen Bedingungen in Auslieferungshaft saß. Der beispielsweise schilderte auch sehr glaubhaft, dass er mit anhören musste, dass Mitgefangene gefoltert wurden. Es habe Schreie im Knast gegeben, man wäre da unter unmöglichsten Bedingungen mit anderen in einer Zelle zusammengepfercht worden. Das, so haben dann also auch die Anwälte beantragt, müsste im Verhältnis 1:3 bei der Haft angerechnet werden.
Das Urteil ist ja inzwischen gefallen. Der Richter scheint sich so ein bisschen die goldene Mitte ausgesucht zu haben. 7 Jahre, 6 Monate für Hendrik Holt. Wie hat dieser Richter dieses Urteil begründet?
Also der Vorsitzende Richter der Großen Strafkammer ist natürlich auf alle Punkte eingegangen. Er hat eine sehr differenzierte, ausführliche Urteilsbegründung abgegeben. Und das war wirklich sehr, sehr gut nachvollziehbar. Er hat genau getrennt. Er sieht die beiden Hauptangeklagten eben als Mittäter, als aktive Mittäter, die die ganzen Taten vorangebracht haben, während Bruder Schwester und Mutter eben nur sich wegen Beihilfe verantworten mussten. Da gab es die Trennung und der hat auch ganz klar gesagt, ja, die hätten auf Weisung gehandelt, ja, sie hätten alles mitgemacht, deshalb auch das Urteil als gewerbsmäßig und bandenmäßig, aber an der Stelle sind sie dann eben nur wegen Beihilfe drangekommen.
Wie waren denn die Reaktionen vielleicht zu Beginn bei Henrik Holt und bei seinem Geschäftspartner Heinz L.?
Also Henrik war gleich zu Beginn geradezu zu Scherzen aufgelegt. Er witzelte mit seinem Verteidiger. Er wandte sich sofort den Kameras zu. Er kam mit zurückgegelten Haaren, hatte ein Sakko an, dazu eine Krawatte und ein Einstecktuch. Er genoss es, im Rampenlicht zu stehen, und er wurde nochmal ausdrücklich von einem Reporterteam gefragt, ob er denn gepixelt, also sein Gesicht unkenntlich gemacht werden sollte. Das hat er verneint. Nein, er zeigte sich bereitwillig den Kameras und war da sehr aufgeschlossen und hat auch das Urteil gut aufgenommen. Ich habe anschließend mit seiner Frau Jana gesprochen. Die sagte, also mit dem Urteil könne man wunderbar leben, man würde nicht in Revision gehen. Jetzt würde man nur noch nach vorne schauen und auf eine gemeinsame Zukunft hoffen.
Und bei Heinz L.?
Ja, hat das sehr regungslos aufgenommen, genauso wie die Mutter und der Bruder. Da gab es eigentlich keine Reaktionen. Heinz L. hat natürlich einen ganz erheblichen Nachteil. Er ist natürlich wesentlich älter als Henrik Holt. Er hat weniger Perspektive zu erwarten. Im Grunde genommen steht er vor einem Ruin. Das kann man nicht anders sagen. Und er hatte auch schon mal an einem anderen Verhandlungstag eingeräumt, dass er jetzt auf die Unterstützung seiner Kinder angewiesen sei. Das sei angesichts seines Alters keine angenehme Situation. Wie gesagt, er ganz regungslos aufgenommen, ebenfalls die Mutter und der Bruder. Anders ist es bei der jüngsten Schwester von Henrik Holt, die sich eigentlich eine Bewährungsstrafe erhofft hatte. Also man kann ja Haftstrafen bis zu 2 Jahre auf Bewährung aussetzen. Die Schwester hatte versucht, sich in ein so kleines Licht zu stellen, dass sie meinte, sie würde damit davonkommen. Sie war ja auch diejenige, die zuerst in U-Haft schon ein Geständnis abgelegt hatte, auch dann die anderen Familienmitglieder damit belastete. Das hat sie in der U-Haft schnell in Freiheit gebracht, ja. Aber schlussendlich hat sich das jetzt bei Prozessende für sie nicht so ausgezahlt. Was aber auch daran lag, dass sie ihr Geständnis vor Gericht viel zu spät eingebracht hat. Das ist also ihr auch seitens der Staatsanwaltschaft vorher vorgeworfen worden. Sie hätte früher sich geständig einlassen sollen vor Gericht, dann hätte sie vielleicht tatsächlich die Chance gehabt, mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen.
Inzwischen sind ja nun auch weitere Details ans Licht gekommen, die so ein bisschen erklären, warum Henrik Holts Schwester so sehr auf diese Bewährungsstrafe gehofft hat.
Mir war bei dem Urteilsspruch auf jeden Fall aufgefallen, dass ihr Gesicht rot anlief. Man konnte deutlich spüren, dass sie da entsetzt war. Man muss allerdings auch wissen, und das sagte mir Jana Holt, dass die Schwester schwanger sein soll, im Sommer ihr Kind erwartet. Ja, so eine Haftstrafe ist natürlich für eine werdende Mutter alles andere als eine schöne Situation und stellt sie vor großen Herausforderungen. Das kann man sicherlich nachvollziehen. Es wird sicher Lösungen geben. Im Moment ist es natürlich für sie erstmal eine Horrorvorstellung.
Auf Seiten der Angeklagten gab es also ganz unterschiedliche Reaktionen auf dieses Urteil. Wie sieht's denn auf der anderen Seite aus? Ist die Staatsanwaltschaft mit diesem Urteil zufrieden?
Ja, ich habe anschließend noch mit Dr. Nils Leimbrock gesprochen. Das ist der Staatsanwalt, der den Fall ermittelt hat. Er sprach von einem tat- und schuldangemessenen Urteil, war also sichtlich zufrieden. Und ich glaube, er kann auch deshalb sehr zufrieden sein, weil er von dem Vorsitzenden Richter für seine Ermittlungsarbeit nochmal ausdrücklich gelobt worden ist. Das sei sehr engagiert und akribisch betrieben worden, sagte er. Und der Staatsanwalt gab das Lob dann gleich weiter an die zentrale Kriminalinspektion in Osnabrück, die hervorragende Ermittlungsarbeit geleistet hatte. Ja, und er sagte, er sei auch sehr froh darüber, dass es gelungen sei, durch Vermögensabschöpfung und natürlich durch frühe Insolvenzanträge es gelungen sei, Vermögen sicherzustellen und letztendlich der Familie nichts geblieben ist von dem, was sie da an Betrug erbeutet haben. Das ist sicherlich auch eine hervorragende Arbeit. Letztendlich werden die Geschädigten möglicherweise eben dann doch einen großen Teil ihres Geldes wiedersehen können.
Ja, wie sehen denn die Geschädigten dieses Verfahren, diesen Urteilsspruch? Gab es da von Opferseite irgendeine Reaktion?
Ja, dazu hatte sich nochmal der Vorsitzende Richter geäußert. Er war ein bisschen verwundert darüber, dass diese großen europäischen Energiekonzerne, die im Grunde genommen auf Holt reingefallen waren und da Millionen investiert haben, dass die das Ganze offenbar einfach so abschreiben. Wichtig ist oder wissen muss man, dass diese Konzerne ja große, gut bezahlte Anwaltskanzleien engagiert hatten, um die Verträge auszuarbeiten und dies zu prüfen. Allen war nicht aufgefallen, dass sie da in dem Datenraum plumpe Fälschungen vor sich liegen haben. Und interessanterweise haben die Konzerne bis heute wohl keine besonderen Anstrengungen unternommen, um Schadensersatzforderungen gegenüber diesen Anwaltskanzleien zu stellen. Dort scheint es fast so zu sein, als habe man das Ganze abgeschrieben. Und da zeigte sich der Vorsitzende schon ein bisschen verwundert, auch darüber, dass diese Konzerne zum Teil immer noch mit den gleichen Anwaltskanzleien weiterarbeiten. Und das ist interessant. Es hat hier eben Konzerne, meistens börsennotiert natürlich, gegeben, die da engagiert waren und deren ja Fehlinvestment im Grunde genommen sich auf den Börsenkurs nicht mal auswirkt.
In diesem Verfahren fiel dann ja auch der Name Jens Spahn. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister ist ja im Prinzip von Hendrik Holt der versuchten, ich nenne es mal Bestechlichkeit, beschuldigt worden. Wird diesem Vorwurf jetzt weiter nachgegangen?
Ja, Hendrik Holt hat das so direkt nicht ausgedrückt, aber vor Gericht, als er sein Geständnis abgelegt hat, hat er ja eben behauptet, es habe an der Bar des Hotel Adlon ein Zusammentreffen mit ihm, Jens Spahn, dem damaligen Bundesgesundheitsminister, und dem Cheflobbyisten von Holt gegeben. Und da sei eben darüber gesprochen worden, dass man eben zu Beginn der Pandemie Desinfektionsmittel in Millionenhöhe verkaufen wollte. Angeblich, so behauptet Holt, habe Spahn dann sinngemäß gesagt, dass man dann eben auch an ihn zu denken habe. Also den konkreten Vorwurf der Bestechlichkeit hat Holt so nicht geäußert, aber man kann natürlich den Eindruck haben, als würde sich Spahn an der Stelle, wenn es denn dieses Treffen überhaupt gegeben hat, einen Vorteil für sich erhoffen. Der Vorsitzende Richter scheint dieser Version, die Holt von sich gegeben hat, Glauben schenken zu wollen. Er sagt, er hält diese Einlassung für glaubwürdig. Der Staatsanwalt ist offensichtlich anderer Auffassung. Interessant ist, und das fand auch der Vorsitzende Richter, dass Jens Spahn sich nach der entsprechenden Berichterstattung sogar persönlich bei diesem Staatsanwalt erkundigt hat nach dem Stand des Verfahrens. Da sagte der Richter sinngemäß, also es wäre schon ein bisschen seltsam, wenn so ein ehemaliger Bundesgesundheitsminister in der Provinz einen Staatsanwalt anrufen würde. Und er bezog sich auch auf Ermittlungsakten, denn da ist der E-Mail-Verkehr zwischen dem Cheflobbyisten und Jens Spahn hinterlegt. Der Cheflobbyist, der offensichtlich Jens Spahn sehr gut kennt, schreibt ihn dort immer mit lieber Jens an. Das ist, so sagte der Vorsitzende, schon etwas, wo ein Außenstehender den Eindruck gewinnen könne, dass der Vorwurf der Bestechlichkeit im Raum stehen könnte. Ja, er forderte auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft auf, in diese Richtung zu ermitteln. Ob sie das bei so dünner Beweislage macht, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Der Richter hat ja auch dazu aufgefordert, gegen einen Wirtschaftsanwalt zu ermitteln, der quasi die Firma Holt abgewickelt hat. Wie sieht's da aus?
Ja, konkret geht es hier um einen Notar im Bremer Raum, der, so sagt es auch der Vorsitzende, Firmen von Holt beerdigt hat. Darunter versteht man, dass man beispielsweise eine GmbH, also eine Gesellschaft, umbenennt auf eine Art und Weise oder einen neuen Namen gibt, so dass man nicht dahinter kommen kann, dass die ursprüngliche Firma, sagen wir mal Holt Energy irgendwas, jetzt plötzlich eine Rutsch mir dem Buckel runter GmbH ist, weil, ich sag mal, eine GmbH wurde in der Abkürzung so genannt, dass man diesen Satz daraus schließen kann. Die Firma ist dann verlegt worden nach Bautzen, also in die neuen Bundesländer, da wo man sie wohl am wenigsten vermuten würde. Und dann hat man auch noch einen Geschäftsführer aus dem Libanon eingesetzt, der, wenn man so will, von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Das, so sagt der Vorsitzende, sei etwas gewesen, was der Notar so hätte nicht beurkunden dürfen, weil auch der hat auf Sorgfaltspflichten zu achten oder muss sorgfältig agieren. Er forderte sicherlich zu Recht auf, dass man gegen diesen Notar vorgehen müsse, denn schließlich handele sich es möglicherweise schon um Fälle von Insolvenzverschleppung, wenn nicht noch mehr. Also da wird mit Sicherheit, gehe ich davon aus, wird mit Sicherheit der Staatsanwalt noch etwas genauer hinschauen.
Genauer hingeschaut hat der Staatsanwalt ja auch bei den persönlichen Vermögenswerten der Familie Holt. Gerade die Villa in Haustätte hat ja für Riesenaufsehen gesorgt. Wie sieht's da aus?
Ja, die Villa ist ja, wenn man so will, unter den Hammer gekommen, beziehungsweise über eine Immobilienagentur veräußert worden und hat bei weitem nicht das gebracht, was man sich erhofft hatte. Ursprünglich waren ja mal 2,2 Millionen Euro aufgerufen worden. Das ist natürlich immer schwer. Geschädigte von Holt haben sich natürlich sofort eintragen lassen im Grundbuch. Und wenn dann ein Immobilienmakler einen guten Preis am Markt erzielen will, dann muss er sich auch noch mit den Geschädigten, also mit den Gläubigern, einig werden. Das ist alles nicht so leicht. Der Schuss ging nach hinten los. Am Anfang sind ja eben diese 2,2 Millionen gefordert worden. Es wäre sicherlich cleverer gewesen, einen niedrigeren Verkaufspreis anzusetzen, um einen höheren zu erzielen, also mehr Käuferinteresse zu generieren. Die Villa ist weit unter Preis weggegangen. Letztendlich waren es nicht mal 1,5 Millionen Euro. Und auch alle anderen Vermögenswerte sind also längst versilbert worden, zum Teil über Insolvenzverwalter, zum Teil versteigert worden. Also alles, was irgendwie an Wert da war, ist jetzt verwertet worden und die erlösten Gelder gehen dann natürlich an die Geschädigten. Es gibt aber noch ein Vermögen, das in Mauritius auf einem Konto einer Privatbank liegt. Da versuchen die hiesigen Behörden auch ranzukommen, was sich aber als etwas schwierig herausstellt, weil auch die dortigen Behörden auf Mauritius die Gelder jetzt erstmal eingefroren haben. Ich denke mal, an der Stelle wird es noch ein Tauziehen geben.
Bei all diesen negativen Entwicklungen gab es für Hendrik Holt ja zumindest einen Lichtblick. Er ist frisch verheiratet mit Jana Holt. Was ist das für eine Frau, diese Jana Holt? Die hast du ja auch kennengelernt.
Ja, ich habe sie etwas später kennengelernt. Ich saß immer im Zuschauerraum des Verhandlungssaales. Eine junge, attraktive Frau, die ich zuerst und auch die anderen Prozessbeobachter nicht so richtig zuordnen konnten, bis dann plötzlich rauskam, dass genau diese Frau Hendrik Holt in der JVA in Oldenburg geehelicht hat. Das ist noch gar nicht so lange her. Und da wurde dann gerätselt. Auch der Vorsitzende fragte erst, ob denn in dem Zusammenhang sich bei Hendrik Holt der Nachname geändert hätte. So, das war nicht der Fall. Holt steht zu seinem Namen, genauso wie seine Frau. Und dann war natürlich die nächste Überlegung, ja, warum heiraten die jetzt plötzlich im Knast? Ist das wirklich Liebe oder ist das ein taktisches Vorgehen, um Hendrik Holt vielleicht später eher die Freiheit zu ermöglichen? Ich habe dann Jana Holt kennengelernt. Wir haben öfter miteinander gesprochen und ich habe dann gemerkt, dass es wirklich eine Heirat aus Liebe ist und dass sie sich mit ihrem Mann eine gemeinsame Zukunft wünscht und alles dafür tut, damit das möglichst bald in die Tat umgesetzt werden kann. Ihre Hoffnung war auch, dass ihr Mann nach dem Urteil zunächst auf freien Fuß kommt, bis er dann wirklich die Haft antreten muss. Ja, dieser Wunsch wurde leider nicht erfüllt. Sie sagte, der letzte gemeinsame Kuss sei eben der bei der Heirat in der JVA gewesen. Sie habe auch wegen Corona ihren Mann danach erst einmal wieder in der JVA besuchen dürfen, aber auch nur mit Sicherheitsabstand und Maske. Sie hofft darauf, dass es eine baldige Zukunft in Berlin gibt.
Wieso ausgerechnet Berlin? Also wieso plant seine Frau einen solchen Umzug, auch wenn man bedenkt, dass Henrik Holt ja gerade zu 7,5 Jahren verurteilt worden ist?
Ja, die Sache mit Berlin ist taktisch eigentlich ganz, ganz clever. In Berlin werden nämlich Wirtschaftsstraftäter, ja, ich würde mal vorsichtig sagen, anders behandelt als in anderen Bundesländern. Der vorsitzende Richter merkte das also in seiner Urteilsbegründung auch noch so am Rande an und beschwerte sich eigentlich darüber oder kritisierte das, nämlich Berlin Wirtschaftsstraftäter sehr früh in den offenen Vollzug nimmt, eigentlich sofort sogar. Das heißt, offener Vollzug, die Kandidaten müssen dann nur noch in der JVA übernachten, können dann aber tagsüber, ich sag mal, einer geregelten Tätigkeit oder ihrem privaten Leben nachgehen. Das ist natürlich sehr viel angenehmer, als wenn man jahrelang erst in der JVA sitzt, bevor man dann tatsächlich Schritt für Schritt auf die Freiheit vorbereitet wird. Wie gesagt, Berlin handhabt das sehr liberal. Der Vorsitzende Richter sagte, das würde auch daran liegen, dass die Justizvollzugsanstalten in Berlin voll seien und deshalb würden nur noch Schwerkriminelle dort einsitzen müssen und andere frühzeitig die Freiheit wiedersehen. Die Schwester von Henrik Holt lebt bereits in Berlin, ist dort auch liiert. Die Mutter hatte ihren ersten Wohnsitz auch schon mal dort angegeben, hält sich aber offensichtlich mehr in Bayern auf. Und jetzt ist halt die Frage, wann Jana Holt ihren Wohnsitz nach Berlin verlegt. Sie sagt ganz klar, da ist unsere Zukunft, da ist unsere Perspektive. Die Anwälte würden das entsprechend vorbereiten. Denn das ist der nächste Schritt, der nicht ganz einfach ist. Vollstreckungsbehörde bei diesem Haftbefehl bleibt halt immer noch die Staatsanwaltschaft hier in Osnabrück. Und die muss natürlich mit diesem Vorhaben auch einverstanden sein. Und man kann sich kaum vorstellen, dass man dort die Haft so einfach aus der Hand gibt oder Verurteilte einfach so gehen lässt. Der nächste Schritt ist der, dass man dann sich an das Oberlandesgericht wendet und dass die in der Sache entscheiden müssen. Nur das ist natürlich etwas, was dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Und Jana Holt sagte mir deshalb eben, die Anwälte würden das vorbereiten und sie rechnet damit, dass das wahrscheinlich im August so sein wird, dass es hoffentlich für beide klappt.
Bis dahin ist Henrik Holt ja über seine Frau aber auch weiterhin auf Instagram aktiv oder präsent vielmehr. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, Jana Holt ist in der Tat bei Instagram sehr aktiv und hat den für ihren Mann den Account Henrik Richard Holt angelegt. Zeigt viele Fotos, die in der Vergangenheit entstanden sind, zu einer Zeit, als Henrik Holt noch ein Luxusleben in aller Welt führen konnte. Ich glaube, sie versucht oder beide versuchen, auch über diese Aktivitäten den Fall Holt so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Beide spielen mit dem Gedanken, das Geschehen in einem Buch wiederzugeben. Hier soll es bereits Anfragen geben von Interessierten, die so etwas veröffentlichen wollen. Und Jana Holt sagte mir auch, sie könnte sich durchaus beispielsweise auch eine Netflix-Dokumentation oder Serie vorstellen. Sie würde nämlich gerne oder beide würden gerne zeigen wollen, wie sich das wirklich abgespielt hat.
Nach Abschluss dieses Falles, der wahrscheinlich einer der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Wirtschaftsgeschichte sein dürfte, stellt sich natürlich die Frage nach Konsequenzen bzw. nach Lehren aus diesem Fall. Was denkst du dazu?
Ja, das ist natürlich sehr komplex. Also zum einen ist es ja erstaunlich, dass so große Energiekonzerne bereit sind, blind zu investieren. Und da muss man wirklich Betonung auf blind legen, nur um irgendwie, ich sag mal, am Energiemarkt in Europa beteiligt zu sein und vielleicht Aktionäre zufriedenzustellen. Da würde man sich wünschen, dass vielleicht auch von gesetzgeberischer Seite, ich weiß nicht, wie das gelingen kann, dafür gesorgt wird, dass man nicht einfach solche Dinge so veräußern kann. Da müsste es einfach mehr Kontrollmechanismen geben. Vielleicht muss man eben solche Kontrollmechanismen schaffen. Auf der anderen Seite wären Anwaltskanzleien mit gut bezahlten Juristen sicherlich auch gut beraten, wenn sie bei solchen Dingen etwas genauer hinschauen und nicht einfach jedem Anbieter, der mit einer tollen Fassade, Idee und mit Eloquenz um die Ecke kommt, blind Vertrauen schenken würden. Da sollten auch diese Kanzleien vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sein. Naja, und da muss man natürlich noch fragen, was der Staat tun kann, um solche Betrügereien rechtzeitig zu entdecken. Hier haben wir nun wirklich das Glück gehabt, dass eine ganz normale Mitarbeiterin einer Gemeinde in Basel auf den Fall aufmerksam gemacht hat, indem sie eine gefälschte Unterlage mit ihrer Unterschrift zur Strafanzeige gebracht hat. Und auch da muss man sagen, ist das Ding ja nur ins Rollen gekommen, weil das bei einem Staatsanwalt gelandet ist, der es sich nicht einfach gemacht hat und das einfach mal eben so eingestellt hat, sondern er ist mit wahnsinniger Energie und mit viel akribischer Arbeit dahinter gestiegen und hat gemerkt, da steckt ein ganz großer Bluff hinter. Solche Fälle können auch manchmal einfach zu den Akten gelegt werden. Dass sich da jetzt etwas draus entwickelt hat, was aus tausenden Aktenbänden besteht und gigantische Terabyte von Daten erzeugt hat, mit einem großen Wirtschaftsstrafverfahren verbunden ist, dass man sich so kaum vorstellen kann, das ist schon ungeheuerlich. Auch da, ja, muss man vielleicht einfach sensibler sein. Gut, dass es in diesem Fall gelungen ist, den Fall rechtzeitig zu entdecken. Sonst wäre es vielleicht tatsächlich Holt gelungen, seinen letzten großen Deal Münich zum Abschluss zu bringen. Das hätte ihm mehrere hundert Millionen Euro einbringen können.
Also tatsächlich ein Fall, der, wie Jana Holt, Hendrik Holt, ja auch selber sagen, Netflix-Qualitäten hat. Vielen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und das war's für diese Folge. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und ladet euch auf jeden Fall unsere News-App herunter. Die gibt es kostenlos im App und Play Store. Falls ihr Anmerkungen und Anregungen zu unserem Podcast habt oder es ein bestimmtes Thema gibt, von dem ihr meint, dass wir hier einmal drüber sprechen sollten, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. In der nächsten Folge wollen wir uns hier mit der Zukunft der Moore befassen, denn einerseits leisten sie als CO2-Speicher eine wichtige Aufgabe im Kampf gegen den Klimawandel, andererseits spielen ökonomische Interessen etwa beim Abbau von Torf oder bei der landwirtschaftlichen Nutzung der Moorflächen eine Rolle. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns dann wieder zuhört. Bis dahin, bleibt gesund.